Liebe Gemeinde, vor einem knappen Jahr feierte die Welt der Täufer ihren 500. Geburtstag. Das ganze Jahr 2025 sowie die Jahre davor war gespickt voll mit Feierlichkeiten, Seminaren, ganz besondere Heftausgaben zum Thema und sonstige Vorbereitungen. Und alles kam zum krönenden Gipfel am 29. Mai in Zürich mit der ganzen Welt dabei. Heute beginnen wir in unserer Gemeinde diese Gottesdienst-Predigtreihe zum Thema Taufe und heute unter dem Titel Mennonitisches Taufverständnis. Die Ereignisse, die hinter der Geschichte des Täufertums stehen, werde ich nur streifen, zumal ihr sie ja kennt. Vielmehr wollen wir schauen, wie wir Taufe verstehen und dazu unter anderem ein bisschen hier und da in der Bibel nachschauen, obwohl die nicht überwältigend viel zum Thema sagt. Ich möchte auch hinweisen, dass diese Themenpredigt keinen Anspruch hebt auf Vollständigkeit. Fast jede und jeder von euch wird etwas dazufügen können. Meine Ausführungen ruhen nicht allein auf eigene Kenntnisse, sondern unter anderem auch auf Texten aus den mennonitischen Jahrbüchern 1987 und 2020. An den Stellen, die ich zitiere, gebe ich dann auch Autor und Quelle an. Der Ursprung der Täuferbewegung, das wissen wir, liegt in einem Bibelkreis. Ein Bibelkreis um den Schweizer Reformator Ulrich oder Huldrych Zwingli. Bereits im März 1523 waren sich die Teilnehmer dieses Bibelkreises in manchen Themen schon gar nicht mehr einig. Und einige von Zwinglis bis dahin treuesten Gefolgsleuten gedachten, es wäre vielleicht besser, sich von ihm und seinen zu trennen. Denn sie hatten durch intensives Bibelstudium unter anderem die Glaubenstaufe als die einzig wahre erkannt. Das heißt, bereits einige Jahre vor der sogenannten Geburtsstunde lehnten diese radikalen Theologen die Kindertaufe schon ab, um dann am 21. Januar 1525, und ich zitiere, ängstlich und überzeugt, als erwachsene Menschen einander auf das Bekenntnis ihres Glaubens zu taufen. Einander. Für alle war es eine Wiedertaufe. Und, das möchte ich hinzufügen, es ging diesen ersten Wiedertäufern um mehr als Taufe. Es kamen dazu das Ernstnehmen der Bergpredigt, die Ablehnung des religiösen Eides, Ablehnung des Kriegsdienstes, Ablehnung der Verbindung Kirche und Staat, wie sie damals praktiziert wurde. Die Feier des Abendmahls als Gedächtnis- und Gemeinschaftsmahl und es ging auch um Gemeindezucht. Wir benutzen verschiedene Bezeichnungen für Taufe, wie wir sie verstehen. Wir sprechen mal von Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe, Gläubigentaufe, Bekenntnistaufe und sogar Freiwilligentaufe. Und wir meinen einfach damit den Gegensatz zu Säuglings- oder Kindertaufe. In einem Aufsatz zum Thema Taufe in dem Jugendwerksorgan Junge Gemeinde und dieses wird in den 80er Jahren gewesen sein, dieser Aufschrieb. Da schrieb der damalige JUWE-Referent für Jugendarbeit, Werner Funk: Wir taufen aufgrund des Glaubens und lehnen daher die Kindertaufe ab, denn das Kind hat noch kein eigenes Glaubensverständnis und kann keine mündige Entscheidung treffen. Und zu genau diesem Verständnis waren die ersten Täufer des 16. Jahrhunderts gekommen. Denn ihre Auffassung war, Taufe ist laut Schriften in der Bibel nicht heilsnotwendig. Es findet im Wasser der Taufe keine Rettung statt. Weiter, nur eine mündige Person soll aufgrund seines oder ihres Glaubens an Jesus getauft werden. Und Taufe soll persönlich und freiwillig sein und niemals auf Befehl, schon gar nicht Befehl des Staates. Ihr Verständnis und die Bewegung selber wurde dadurch zum Skandal damals. In der Bibel finden wir nur Texte, die Hinweise zur Taufe beinhalten. Keine vollständige Abhandlungen zum Thema. Wir schauen uns ein paar dieser Texte kurz an. Und zwar jetzt heute nur aus dem Neuen Testament. Matthäus 3 haben wir bereits gehört. Es ist der ausführliche Bericht von Jesu Taufe durch Johannes, der Täufer genannt wurde. Jesus selber hat auch getauft, sagt uns ein kurzer Satz in Johannes 3, 22. Bald darauf ging Jesus mit seinen Jüngern in das judäische Land. Er blieb mit ihnen dort und taufte. Dann aber, ein Kapitel danach, berichtet das Evangelium uns etwas anderes. Da steht in Kapitel 4, 22, allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Nach seiner Auferstehung, kurz vor seiner Auffahrt in den Himmel, gab er seinen Jüngern einen Auftrag: Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung und lesen von Petrus Pfingstpredigt sowie die bestürzte Frage der Zuhörenden: Was sollen wir tun? Und Petrus Antwort: Ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Und weiter in Vers 41: Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigt hatte, und ließen sich taufen. Der Jünger oder Apostel Philippus ging zu den Verfolgten in Samarien und verkündete den Bewohnern die Botschaft von Christus. Und ich lese aus Apostelgeschichte 8, Vers 5, da kamen die Leute zum Glauben und ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Derselbe Philippus wurde einmal vom Engel des Herrn, so steht es in Kapitel 8, auf die Straße von Jerusalem nach Gaza geschickt. Und da begegnete er einen Beamten vom Hof der äthiopischen Königin. Und ausdrücklich auf Wunsch dieses Beamten verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus Christus. Und der Beamte stellte daraufhin Philippus eine direkte Frage: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und Philippus taufte ihn. Und der Beamte setzte seinen Weg fort. voll Freude fort. Lydia, eine Händlerin von edlen Stoffen, hörte Paulus' Verkündigung auch aufmerksam zu und dann ließ sie sich mitsamt ihrer ganzen Hausgemeinschaft taufen, lesen wir an Apostelgeschichte 16. Als Paulus und Silas bald danach ins Gefängnis kamen und nach einem Erdbeben hätten fliehen können, retteten sie den Wärter vor einem Suizidtod, verkündeten ihm und allen anderen im Gefängnis und in seinem Haus das Wort des Herrn. Entschuldigung. Der Wärter ließ sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Später in Korinth, lesen wir in Apostelgeschichte 18, kamen viele durch Paulus' Verkündigung zum Glauben und ließen sich taufen. Warum habe ich alle diese Begebenheiten erwähnt? Damit uns einfach wieder mal bewusst wird, in jedem Fall ging die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus und die Annahme derselben im Glauben der Taufe voraus. Menschen, die Jesus vertrauen wollten und bereit waren, ihm nachzufolgen, wurden getauft. Nicht auf umfassendes Wissen kam es an, sondern auf die Bereitschaft, sich mit Jesus zu identifizieren und sich aufgrund seines Sühnetodes vergeben zu lassen. Wir haben aus der Zeit der Entstehung des Täufertums keine festgeschriebenen Rituale, keine Liturgie, keine Taufformeln oder Taufformen, die uns vorgeschrieben sind. Darüber ist uns nichts berichtet, wenigstens soweit ich es weiß. Was wir haben, und zwar von dem Jahr 1527, ist mit knappen Worten im Schleitheimer Bekenntnis zum Artikel Taufe festgehalten. Und ich lese das, das ist hinten in unserem Gesangbuch zu finden, ein kurzer Absatz. Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, zum Ersten merkt euch über die Taufe. Die Taufe soll allen denen gegeben werden, die über die Buße und Änderung des Lebens belehrt worden sind und wahrhaftig glauben, dass ihre Sünden durch Christus hinweggenommen sind. Und allen denen, die wandeln wollen, in der Auferstehung Jesu Christi und mit ihm in den Tod begraben sein wollen, auf dass sie mit ihm auferstehen mögen, und allen denen, die es in solcher Meinung von uns begehren und von sich selbst aus fordern. Soweit der Artikel zur Taufe. Wenn ich dann aber in den vergangenen Wochen den Text »Die heilige Taufe« aus dem alten Leitfaden des Verbandes Deutscher Mennonitengemeinde, Gemeinden von 1957 lese, dann erschlägt mich fast der Umfang der vorgeschriebenen und empfohlenen Wortwahl und Umfang der Taufvorbereitung und der Umfang der Taufhandlung. Und unter anderem wird nach Römer 6, Vers 3 die Taufe in den Tod Jesu sehr betont, wie wir es eben auch im Schleitheimer Bekenntnis gelesen haben. Ich gestehe an dieser Stelle, wenn ich getauft habe, habe ich die Formel auf das Bekenntnis deines Glaubens taufe ich dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und nicht die Formel taufe ich dich in den Tod Jesu auf den Namen Gottes. Im neueren Leitfaden aus den 1990er Jahren wird auch das persönliche Bekenntnis des Glaubens in der Taufformel betont. Nun gehören meines Erachtens zum Thema mennonitisches Taufverständnis ein paar Zeilen doch zu Taufformen. Johannes der Täufer hat entweder im Jordan oder wahrscheinlich auch in anderen Gewässern untergetaucht. Die erste Taufe an dem besagten 21. Januar 1525 fand in einer privaten Wohnung in Zürich statt und wurde mit Gießen von Wasser auf den Köpfen der Taufwilligen vollzogen. So bin auch ich getauft worden und viele von euch auch, Generationen von Menschen vor und nach uns. Nun, im mennonitischen Jahrbuch 1987 las ich von Klaus-Dieter Wahl aus der Gemeinde Kaiserslautern folgenden Satz: Wenn Christen einander gut verstehen, geben wir ihnen nur das Thema Taufe zur Diskussion, um diesen friedlichen Zustand zu ändern. Die Untertauchtaufe bei Mennoniten hat nicht allein im biblischen Kontext ihren Hintergrund. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es unter den inzwischen sehr etablierten Mennoniten in Südrussland eine Erweckungsbewegung. Ein Teil der Mennoniten war unzufrieden geworden mit dem ihrer Meinung nach laschen Glaubensleben. Das waren die in den sogenannten kirchlichen Gemeinden. Jesu Aufruf zur praktischen Lebensnachfolge wurde bei letzteren, bei diesen sogenannten kirchlichen, nicht mehr konsequent gelebt und nun drängte man auf eine Rückkehr zu den täuferischen Prinzipien der Anfangszeit. Und als sichtbares Zeichen der Absetzung von ihrer Meinung nach abgestumpften kirchlichen führten diese neue, die sich jetzt Mennonitenbrüdergemeinden nannten, die Untertauchtaufe ein, möglichst in fließendem Wasser unter freiem Himmel, sofern möglich, um 1. Korinther 6, Vers 11 zum Ausdruck zu bringen: Ihr seid rein gewaschen worden. Und das ginge ihrer Meinung nach wäre wörtlich zu nehmen und ginge nur mit der Untertauchtaufe. Alles gut, werdet ihr jetzt sagen. Aber diese neue, eigentlich alte, aus dem Neuen Testament, Taufform wurde zum Teil sehr demonstrativ und vehement gefordert. Denn das eigentliche Problem war ja gar nicht die Taufform an sich, denn keine Taufform führt zu einer besseren Taufe, sondern es war die Überzeugung, wir sind richtiger getauft als ihr. Noch Jahre danach forderten Leitende dieser neu entstandenen Mennonitenbrüdergemeinden, forderten sie sogar eine Wiedertaufe, sollte man in ihre Gemeinden eintreten wollen. 1951 hat einer meiner Onkel genau das erlebt. Er und die Tante, die diese Brüdergemeinde beitreten wollten, verließen daraufhin die Mennoniten ganz und gar, weil er sich hätte wieder taufen lassen müssen. Auch hier in unserer Gemeinde mussten wir einmal zwei getrennte Taufgottesdienste feiern. Es ist schon sehr lange her, deshalb erzähle ich das. mussten zwei getrennte Taufgottesdienste feiern, weil die Befürworter der Begießungstaufe nicht in ein und demselben Gottesdienst mit der Untertauchtaufe feiern wollten. Das geschah einmal. Und heute sind diese unglücklichen Diskussionen und Trennungen, Gott sei Dank, bei uns überwunden, meine ich zumindest. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis vor Gott und Menschen, dass man den Glauben ernst nimmt. Sie vermittelt kein Seelenheil und ihre Form bleibt oder sollte wirklich untergeordnet bleiben. Die Taufe verstehen wir als ganzheitliche Hingabe an Gott. Und das kann nicht durch ein rein kulturelles, rituelles Geschehen ersetzt werden. Das Wasser der Taufe und den Taufakt selber verstehen wir als Symbol, als Zeichen vor Gott und Menschen für die Hingabe an Gott. Wir lehnen die Praxis der Säuglings- und Kleinkindertaufe ab, weil man Taufe eben nicht stellvertretend oder durch andere erleben kann. In der Taufe sagt ein Täufling bewusst Ja zu Jesus und zur Gemeinde. Das führt mich zu einem weiteren Punkt, die Taufe mit der Einbindung in die Gemeinde. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 13, als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Und so hat er oft die Gemeinde bezeichnet, als ein Leib mit vielen Gliedern. Das hat es zwar immer wieder mal gegeben, jemand wollte sich taufen lassen, aber bitte ohne Aufnahme in eine Gemeinde. Aus unserem täuferischen Verständnis lehnen wir das ab. Ohne konkreten Gemeindebezug ist die Taufe nicht zu empfehlen. Denn ein getaufter Mensch gehört zum Leib Christi. Taufe und Gemeindeaufnahme gehören zusammen. Ja, aus der Briefliteratur des Neuen Testaments ziehen wir das Fazit, getaufte Menschen ohne Einbindung in einer Gemeinde. Das kann gehen, aber es ist unbiblisch. In einem Aufsatz zu diesem Thema schreibt Heinold Fast, und er war ehemaliger Pastor der Mennonitengemeinde Emden. Er schreibt, die Taufe ist der Beginn eines Weges, den wir zwar mit Jesus gehen wollen, auf dem wir aber, solange wir leben, von unserem alten Adam begleitet werden. Deshalb haben wir die Gemeinde nötig. Diese ist, die Gemeinde also, ist nicht die Summe der Selbstgerechten, sondern die Gemeinschaft derer, die das Sterben und das Auferstehen im Alltag erfährt. Übrigens, für Mennoniten ist Taufe weniger ein Anlass zu einem großen Familienfest, eher ein Fest der Gemeinschaft in der Gemeinde. Einer der Namen, die ich am Anfang bezüglich unserer Taufpraxis erwähnte, war der Name Bekenntnistaufe. Und ich zitiere nochmal Pastor Heinold Fast. Die Bekenntnistaufe ist um ihrer Glaubwürdigkeit willen auf die Gemeinde, die das Bekenntnis des Täuflings annimmt, ihn oder sie selber aufnimmt und sie ihn begleitet, angewiesen. Also die Bekenntnistaufe ist um ihrer Glaubwürdigkeit willen auf die Gemeinde angewiesen. Das heißt aber auch, dass die Gemeinde eben dadurch eine ihrer eigentlichen Aufgaben realisiert. Taufe verknüpft für Täuflinge die persönliche Heilserfahrung im Glauben an Jesus Christus mit dem Gliedwerden am Leibe Christi. Bei unseren Tauffeiern bitten wir Täuflinge um ein Zeugnis, indem sie sich zu ihrem Glauben an Jesus bekennen. Da wir kein gemeinsames Taufbekenntnis, kein vorgeschriebenes Taufbekenntnis haben und auch nicht danach streben, keine festgelegte Form der Willensbekundung und keine festgeschriebene Liturgie bzw. Gottesdienstordnung für den Vollzug der Taufe haben, unterstützen wir die persönliche Willensbekundung des Einzelnen, seinen, ihren persönlichen Glauben an Jesus sowie den Willen zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Was uns mit allen christlichen Kirchen vereint, ist die Verwendung der trinitarischen Formel, Taufformel beim Vollzug der Taufe. Nun, ich erinnere mich, wie vor Jahren, und unser damaliger Gemeindeleiter einer Gruppe neu getaufter junger Menschen in einem etwas strengen Ton mahnte: Eure Taufe ist nicht nur ein Geschenk, sie ist auch Verpflichtung. Oha. Ja, von jeher gehört für die Täufer, für die Mennoniten, das Thema Nachfolge, diese Verpflichtung, fest verbunden mit der Taufe. Einer der ganz frühen Täufer, Hans Denk, schrieb: Niemand mag wahrlich Christus erkennen, es sei denn, dass er oder sie ihm nachfolge mit dem Leben. Nach mennonitischem Verständnis ist die freiwillige Verpflichtung zur Nachfolge eine Konsequenz der Taufe im Glauben an dem, dem wir nachfolgen. Weil die Taufe eines gläubigen, bekennenden Menschen immer beides ist: Gottes Gnade und die Willenserklärung. Eine Inanspruchnahme von Vergebung meiner Sünden und ein Versprechen demütigen Gehorsams, sprich Nachfolge. Diese ganzheitliche Hingabe Gott gegenüber kann nicht durch einen reinen rituellen Akt ersetzt werden. Und deshalb ein Säugling oder Kleinkind kann diese Entscheidung, die für uns zur Taufe gehört, nicht treffen. Und ich füge hinzu, kein Pate oder Patin kann das stellvertretend für ihn tun. Heute, Gott sei gedankt, gibt es immer noch Konfirmanden und Firmliche, die das in einer Feier sehr bewusst nachholen. Noch eine kurze Anmerkung: Das Wiedertaufen kommt bei uns nur sehr selten vor. Und wenn, dann auf ausdrücklichem Wunsch der betreffenden Person. Nicht als Bedingung zur Gemeindezugehörigkeit oder gar für das persönliche Heil, sondern wirklich auf ausdrücklichen Wunsch. Die ehemalige Pastorin in der Mennonitengemeinde Krefeld hat etwas sehr für mich Tröstliches geschrieben. Und das finden wir auch hinten in unserem Gesangbuch, da müsst ihr später mal nachgucken, unter der Textrubrik Taufe, ganz hinten das große Überkapitel Bekenntnisse, und da findet man zur Taufe diesen Text. Sie schreibt: Die Bedeutung der Taufe wird vermutlich gerade nicht von denen am besten erfasst, die meinen, vieles über ihr Wesen zu wissen, sondern am besten von denen, die vielleicht ohne zu verstehen einfach glauben und sich taufen lassen, um sich dann der Gemeinschaft derer einzugliedern, die andere Getaufte mittragen. Ich lese den Text einfach nochmal. Die Bedeutung der Taufe wird vermutlich gerade nicht von denen am besten erfasst, die meinen, vieles über ihr Wesen zu wissen, sondern von denen, die vielleicht ohne zu verstehen, einfach glauben und sich taufen lassen, um sich dann der Gemeinschaft derer einzugliedern, die andere Getaufte mittragen. Und abschließend, Taufe ist zwar ein einmaliger Akt, aber Gott nimmt uns lebenslang in die Pflicht. Es ist möglich zu vergessen, was uns die Taufe bedeutet. Deshalb immer wieder die Frage, leben wir das, was wir in unserer Taufe bekannt und erfahren haben? Deshalb sollten wir auch Gottesdienste zum Taufgedächtnis, zur Tauferinnerung feiern. Und ich bin sehr froh, dass wir genau das am Ende dieser Predigtreihe, vielleicht im Oktober, dass wir genau das tun wollen. Amen.